also schon auch nach wie vor Kleinspenden angewiesen ist, aber klar, eben nicht klar, dieses immer...
Das ist ja das Beeindruckende an der ganzen Aktion. 10 Monate Hilfeleistung von einem privaten Menschen wie mir, ohne dass jemals irgendeiner meiner tollen 1500 Follower fast auf Facebook nach einem Beleg gefragt hat. Ich habe immer ganz öffentlich gesagt, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, es gibt eine Buchführung. Es gibt über jeden einzelnen Cent einen Nachweis, wo das Geld hingeht. Es geht alles zugunsten der Flüchtlinge. Das Einzige, was bezahlt wird aus meinen Aktionen, ist die Sprit- und Mautkosten. Auch mein Auto stelle ich kostenlos zur Verfügung. Ich habe mittlerweile über 40.000 Kilometer gefahren. Und wie gesagt, da kommt jetzt der Punkt, wo man sagen muss, toll, toll privat und toll, ihr bleibt am Ball bitte und macht mit. Und jeder Cent, jeder kleine Cent ist wichtig für mich. Aber wir müssen auch die Industrien und die Unternehmen mit dazu nehmen, damit wir noch mehr schaffen.
Im italienischen Ventimiglia an der Grenze zu Frankreich campen einige hundert Geflüchtete unter einer Autobahnbrücke. Sie hausen in Zelten oder auf Paletten, waschen sich am nahegelegenen Fluss und haben sich mit Hilfe von Unterstützerinnen aus der Umgebung Komposttoiletten gebaut. Am nächsten Tag soll jedoch die Polizei das Lager räumen, bestätigt ein Aktivist. Er habe am frühen Morgen ein Gespräch zwischen Polizisten am Bahnhof belauscht. Sie besprachen, dass die Räumung am Folgetag um 5 Uhr früh stattfinden werde.
We've been at the station this morning and some of us heard some cops speaking with themselves and they told that tomorrow morning they come to evict at 5 o'clock.
Die Behörden haben den Refugees, die unter der Autobahnbrücke wohnen, keine Alternative zur Verfügung gestellt. Die meisten der Geflüchteten kommen aus dem Sudan, in dem es seit über 10 Jahren immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. So auch Bashir aus Darfur. Er erklärt, dass sie der polizeilichen Aufforderung Folge leisten wollen. In einer Versammlung wurde entschieden, dass das Camp ans Meer verlegt wird. Was an diesem neuen Platz auf sie wartet, wissen sie jedoch nicht.
Today, right now, we need to move from another place. This is the policeman to give us to put the paper from there. 24 hours. We are respecting the policeman. We need to move from another place, but we don't know what is happening again from that place.
Für den frühen nächsten Morgen ist die Räumung des improvisierten Refugee Camps im italienischen Ventimiglia an der Grenze zu Frankreich angekündigt. Eine Aktivistin aus Torino äußert ihre Angst, dass es dabei zu Polizeigewalt kommen könnte. In den letzten Monaten hätte es immer wieder brutale Übergriffe gegeben.
Well, police these last months has been really, really, really violent. Every time people try to cross the border, they are brutally beaten. And even when they come down from trains, they are locked up in police station and very often they are beaten up.
Wie bei einer Versammlung beschlossen, brechen um exakt 9 Uhr früh die meisten Geflüchteten ihre Zelte ab und machen sich bei leichtem Regen auf dem Weg zum Strand. Im Gegensatz zum Camp unter der Autobahnbrücke sind sie dort Wind und Wetter ausgesetzt, erklärt eine Unterstützerin. Der Umzug findet ziemlich unkoordiniert statt, da sich viele vor polizeilicher Repression fürchten.
The eviction hasn't started in a conventional way because all the people got a little bit scared and decided to move towards the beach. Actually, in the beach you have no shelter. Instead, here under the bridge there is some shelter. But people want to be visible. They don't want to be forget.
Weil jetzt ging es ja ganz konkret, dann die letzte Reise jetzt war eben nach Idomeni, also da hat es dich hingezogen und im Endeffekt ging es aber nicht direkt in dieses berühmt-berüchtigte Camp Idomeni selber, sondern ein kleines Vorcamp davor. Genau. hat sich etabliert an der Tankstelle, an der Eco-Tankstelle.
Ganz genau, ganz genau.
Und was ist da passiert?
Ja, wir sind runtergefahren zu dritt mit einer ganz, ganz engen Freundin. Ich bezeichne sie als meine Tochter, eine 20-Jährige, die Kati, eine Jurastudentin, ist die Tochter von ganz engen Freunden, die ich seit Kind an kenne. Und ein Aktivist und freiwilliger Helfer, den ich von der Route kannte, aus Serbien. Wir drei sind mit meinem Bus vollgeladen mit Küchenutensilien, weil wir vorhatten, wir gründen eine Küche in Idomeni, die unsere Spender auf Frankenkonvoi gekauft haben über eine Amazon-Wunschliste, also Töpfe, Gasbrenner, ein Aggregat, ein Stromaggregat, Benzinkanister, Gasflaschen, alles hatten wir dabei. Sind dann nach München, haben den Pixi, den Aktivisten aus Serbien, aufgenommen, haben da nochmal von Münchner Freiwilligenorganisationen, der Münchner Volksküche und der Münchner Freiwillige Münchner, irgendwie so ein Name, also NGOs schon, Vereine schon, nochmal Sachen gespendet bekommen, wie zum Beispiel Klapptische, diese Biertischgarnituren mit Metallbelag zum Schneiden von Gemüse und so weiter. Und sind dann nach Idomeni aufgebrochen, sind da 2 Tage runtergefahren und sind zunächst mal in Policastro gelandet, 20 Kilometer südlich von Idomeni, weil da gab es am Ortseingang ein riesengroßes Hotel, das Parkhotel, wo alle Freiwilligen, die im Raum Idomeni tätig waren, gewohnt haben. Das Hotel war komplett mit Freiwilligen besetzt. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Freiwilligen, das ist der Aslam Obaid. Das ist ein, glaube ich, Iraker, der letztes Jahr im Sommer die Flucht ergriffen hat und ganz bewusst in Griechenland geblieben ist, da seinen Antrag gestellt hat, um seinen Brüdern und Schwestern, die auf die Flucht gehen, zu helfen. Er ist der Koordinator von allem. Der sammelt aus Übersee Spendengelder ein, der hat jede Organisation unter sich. Und dann haben wir, als wir angekommen sind, erstmal mit jedem Kontakt aufgenommen und dann mal recherchiert, wo bauen wir was auf. Ich war in Idomeni und habe da einen halben Tag mir die Lage angeschaut und war der Meinung, Idomeni ist eigentlich ganz gut versorgt durch die Leute vom Parkhotel. Es gab im Parkhotel eine Riesenküche, die hinter dem Hotel haben die eingerichtet und von dieser Küche sind jeden Tag Nahrungsmittel für 15.000 Leute nach Idomeni transportiert worden und auch verteilt worden. Dann gab es das Banana-Team aus Spanien, die haben jeden Tag Obst und Gemüse verteilt und so weiter. Also die Struktur in Idomeni stand, weil Idomeni war ja durch die auch politischen Aktionen von Norbert Blüm und die Medien Berichterstattung war ja sehr, sehr prominent. Mhm. Und da waren noch sehr, sehr viele Freiwillige durch die Berichterstattung der Medien vor Ort. Gut so. Das ist aber dann direkt vor Policastro auf der Autobahn an dieser Eco-Tankstelle nicht der Fall gewesen. Da waren zwar auch ein paar Freiwillige, die ab und zu mal Obst und Gemüse verteilt haben, aber die Menschen waren abhängig von Ärzte ohne Grenzen, die morgens ein Käsesandwich verteilt haben, mittags eine Kleinigkeit und abends eine Kleinigkeit und auch Trinkwasser und die Notversorgung aufgestellt hatten. Und da haben wir dann unsere Küche gegründet. Ganz klein, mit einem Pavillon, 2 gespendeten Spitzzelten von einer Organisation aus Kroatien, die Are You Serious, Leute? Serious mit Y geschrieben. Der beste Informationspool, den es auf der Route gibt. Die machen einen tägliche Berichterstattung oder Neuigkeitenveröffentlichung von Syrien bis Frankreich mit absolut objektiven Infos muss jeder Freiwillige haben, denn auf der Seite muss man sein. Also die haben uns unterstützt, Münchner haben uns unterstützt und haben uns noch Sachen dazugegeben und dann haben wir da die kleine Küche gegründet. Und beim Gründen, also im Regen haben wir angefangen aufzubauen, standen sofort 20, 30 Flüchtlinge um uns rum und haben geholfen. Und als die dann festgestellt haben, was wir vorhaben, waren natürlich auch 2 Köche direkt am Start. Und als die dann festgestellt haben, dass eigentlich die Logistik, die wir aufbauen wollen, zu klein ist von den Zelten her, haben wir von Flüchtlingen 2 Hauszelte gespendet bekommen, die sich vorher irgendwo auf der Reise besorgt hatten, hier nicht im Einsatz hatten, war ein Backup-Zelt. So konnten wir unsere Küche ein bisschen größer gestalten. Dann haben wir sofort von Anfang an nur mit Flüchtlingen gekocht. Da ich nicht kochen kann und kein Koch bin, war mir das sehr, sehr recht. Wir hatten die Logistik zur Verfügung gestellt und die Leute haben es gemacht. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil 2.500 Menschen versorgen hat auch immer mit Gewalt zu tun. Klar, am Anfang hat uns keiner gekannt, hat gesehen, da steht ein kleines Zelt und keiner wusste, wie viel Essen geben die raus. Können die wirklich 2.000 Essen rausgeben? Also kämpfst du. Also mussten wir immer die Linie, wo die Leute sich anstellen, unter Kontrolle haben und versuchen, das so gewaltfrei wie möglich zu machen. Das hat am Anfang mehr schlecht als recht funktioniert, aber je länger wir da waren, umso mehr haben die Menschen uns vertraut und wurden auch gelassener und wussten, wer wir sind. Dann wurden,
und das ist wahrscheinlich, dass es reicht. Bis
es war am Anfang nicht ausreichend. Mhm. Wir haben am Anfang für ca. 800 bis 1000 Menschen zusätzlich gekocht. Es gab aber immer noch auch vom Parkhotel Leute, die ausgeliefert haben. Das war also eine Parallelstruktur. Und dann habe ich genialerweise nach 5 Tagen da unten einen jungen Freiwilligen aus Frankreich getroffen, auch ein Koch, der Quentin. Und der Quentin war in der Lage, Langzeit zu bleiben, weil ich musste mit Kati und Pixie nach 3 Wochen wieder nach Hause. Und das hätte ja bedeutet, wir müssen die Küche abbauen oder die Küche irgendwie jemanden überlassen. Und so ist der Quentin eingestiegen und hat im Küchenzelt gelebt, damit auch nichts wegkommt. Es hat ja auch mit Diebstahl zu tun, auch auf unsere Lebensmittel aufpassen und so weiter. Und hat diese Küche in den 3 Wochen, wo ich dann wieder in Deutschland war, weiter betrieben. Als ich dann wieder runterkam, hat ein Bekannter von mir aus München, der Moritz, der ist Architekt, diese Küche weiter geplant. Weil bei einem riesen Sturm ist unsere Küche weggeflogen und alles zerstört worden. Da hat man am Anfang probiert, die wieder aufzubauen. Und dann haben aber aus dem Parkhotel Leute uns ein 5x10 Meter Zelt zur Verfügung gestellt. Und in dieses Zelt hat der Moritz geplant und die anderen Leute umgesetzt, aus München Konstrukteure, wurde mit Paletten ein Boden gebaut. Darauf wurde ein Kunststoffboden, erst USB-Platten und dann ein Kunststoffboden drauf gebaut. Die Abteilung, wo gekocht wurde mit Gasbrennern, wurde mit Metall, mit Blech verschlagen, damit es keinen Brand gibt. Und als ich zurückkam nach 3 Wochen, war das auf einmal eine Profiküche. Mit 2, das ist so das Bemerkenswerteste, mit 2 gespendeten Töpfen, die handgearbeitet waren. Einer mit 350 Liter Inhalt und einer mit 300 Liter Inhalt. So was gibt es normal nicht zu kaufen. Mit den entsprechenden handgeschweißten Brennern. Und dann haben wir in Kooperation mit dem MSF und den anderen Freiwilligen halt umgeswitcht und haben gesagt, okay, jetzt betreiben wir die Küche professionell und wir versorgen jeden Tag alle Menschen mit einer warmen Mahlzeit. Es war noch kühl, also eine Suppe hat gereicht. Und dann haben wir uns auf den Mittag verlegt, weil das MSF das Abendessen übernommen hat und haben mittwochs für 2300 bis 500 Leute jeden Tag Suppe verteilt.